Tja, an dieser Stelle auch von mir ein herzliches Willkommen an euch alle zu diesem Gottesdienst. Ich möchte beginnen mit einem kurzen Gebet. Heiliger Geist, öffne du unsere Herzen für das, was du uns sagen willst. Dank sei dir dafür, für deine Zusage, dass du bei uns bist, wo immer wir zusammenkommen, im Namen Jesu. Amen. Tja, ihr Lieben, Manfred Siebald beleuchtet in seinem Lied einen Überraschungsbesuch der anderen Art. Damit hatte der Esel nicht gerechnet. Mit Humor wird beschrieben, wie das als ganz schöne Zumutung bei uns ankommen kann, aber das Leben erspart es uns nicht, dass wir uns mit so mancher Überraschung auseinandersetzen müssen. Stell dir also vor, es klingelt oder, da vor 2000 Jahren hat es noch nicht geklingelt, es klopft an der Tür. Du gehst, um zu sehen, wer da wohl was will. Du erwartest ja schließlich gar keinen Besuch. Wer könnte das sein? Und dann stehen da Leute vor der Tür, die du gar nicht kennst, die ziemlich fremdländisch aussehen. Leute mit großer Begleitung, Bodyguards, Dolmetscher und weitere Bedienstete. Also offensichtlich reiche und mächtige Leute. Mit solchem Besuch hast du definitiv nicht gerechnet. So ähnlich hat sich das wohl vor 2000 Jahren abgespielt. Versetzen wir uns also mal gedanklich zurück. Die Geburt Jesu liegt inzwischen einige Zeit zurück. Josef und seine Frau sind mit dem Kind immer noch in Bethlehem. Aus dieser Zeit berichtet uns der Evangelist Matthäus im Kapitel 2 von einem Besuch, mit dem keiner gerechnet hatte. Die Besucher, von denen Matthäus schreibt, kennen wir in unserer Tradition als die heiligen drei Könige. Wobei das Wort Könige gar nicht in der Bibel steht. Von Weisen oder Sterndeutern ist in unseren Übersetzungen die Rede. Das ist auch nicht unbedingt falsch, aber im griechischen Text steht Magoi. Das kann auch als Magier, als Zauberer, ja als Zauberpriester übersetzt werden und ist somit ein verdächtig schillernder Begriff. Für damalige Verhältnisse schließt es allerdings keineswegs aus, dass sie auch Könige gewesen sein könnten. Ob nun Könige oder nicht, auf jeden Fall waren sie bedeutende Männer und als solche waren sie mit Sicherheit nicht allein unterwegs, sondern mit Gefolge. Ob es wirklich drei waren, lässt der Text auch offen. Es waren jedenfalls mehrere. Die Annahme, dass es drei waren, ergibt sich nur indirekt aus der Zahl der Geschenke. Bleiben wir also mal gedanklich bei drei bedeutenden Männern, die sich mit großem Gefolge auf den Weg gemacht haben. Unterwegs haben sie sich irgendwo getroffen und schnell gemerkt, dass sie zum gleichen Ziel unterwegs sind. Und von da an waren sie gemeinsam unterwegs. Aber warum haben die sich überhaupt auf den Weg gemacht? Wie kommt so ein Sterndeuter auf die Idee, dass ein neugeborener König der Juden für ihn wichtig sein könnte? Den Juden, diesem kleinen, unbedeutenden, machtlosen Volk, wurde ein neuer König geboren. Ja und? Schauen wir mal, ob uns dazu noch was einfällt. Also Sterndeuter, Magier sind die Überraschungsgäste, mit denen in Jerusalem, weil dahin gehen sie ja zuerst mal, keiner gerechnet hatte. Woher sie kamen, bleibt so ein bisschen vage, aus dem Osten, aus dem Morgenland, was auch immer das konkret geografisch bedeuten mag. Gab es etwa zwischen ihrer jeweiligen Heimat und dem Volk der Juden eine alte, überlieferte, historische Verbindung? Hier bleibt Raum für allerlei Spekulationen. Also spekulieren wir mal ein bisschen, wer denn da kommt. Naheliegend wäre eine Verbindung zwischen Äthiopien und Jerusalem. Diese Verbindung bestand zur Zeit Jesu schon seit circa 1000 Jahren. Die Königin von Saba war zu Salomo gekommen, weil sie von seiner großen Weisheit gehört hatte. Saba, ein alter Begriff für Äthiopien. Die späteren Kaiser von Äthiopien führten ihre Abstammung auf diesen Besuch zurück und verstanden sich als Nachkommen Salomos. Und in Apostelgeschichte 8, Vers 27 erfahren wir, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Also der Finanzminister Äthiopiens, nach unserem heutigen Verständnis, war er das, kommt nach Jerusalem, um den Gott der Juden anzubeten und ist offensichtlich daran interessiert, über diesen Gott mehr zu erfahren. Da kann es doch gut sein, dass 50 Jahre vorher oder so ein äthiopischer Sterndeuter wissen will, was es mit diesem neuen König der Juden auf sich hat, dessen Geburt ihm eine bestimmte Sternkonstellation angekündigt hat. Könnte also einer von den dreien sein. Eine uralte Verbindung gab es auch zwischen der mesopotamischen Hochkultur und Israel. Wir erinnern uns, Abrahams Vater, Terach, war dem Ruf Gottes folgend aus seiner Heimatstadt Ur ausgezogen, war dann aber in Haran hängen geblieben, immer noch mesopotamische Kultur. Und erst sein Sohn Abram macht sich dann auf den Weg in das verheißene Land. Also auch da bestehen sogar Verwandtschaftsbeziehungen. Und dann gibt es im 4. Buch Mose die Geschichte von Bileam. Der war wohl auch so ein Magoi, so ein Sterndeuter, so ein Zauberpriester. Und zwar einer, der irgendwie anscheinend eine Beziehung zum Gott Israels hatte. Und dieser Bileam spricht in 4. Mose 24 prophetisch: Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Also, da haben wir den Stern, der aus Jakob aufgeht. Aus alten Zeiten her gab es also unter den Weisen der mesopotamischen Hochkultur solche, die den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs kannten. Und später wurde dann der Prophet Daniel zum Obersten der Weisen Babels ernannt. Daniel 2, Vers 48. Und bei diesen Weisen Babels handelt es sich nach Daniel 2, Vers 2 um Wahrsagepriester, Beschwörer, Zauberer und Sterndeuter. Der Prophet Daniel ist ihr Chef. Wirkt auf uns so ein bisschen verdächtig, ne? Und dann war es ja so, zur Zeit Jesu lebten ja noch viele Juden in den Städten Mesopotamiens und Sterndeuter gab es auch noch jede Menge. Leute, die allerlei Überlieferungen aus vergangenen Jahrhunderten kannten. Die Annahme, ein Sterndeuter aus Mesopotamien sieht den Stern, der die Geburt eines neuen Königs der Juden ankündigt und macht sich deshalb auf den Weg, ist also durchaus naheliegend. Woher könnte denn der Dritte gekommen sein? Aus China, aus Indien oder eher aus dem Norden, Nordosten? Vielleicht ein keltischer Druide, das von den keltischen Galatern bewohnte Galatien, war eine Landschaft im heutigen Zentralanatolien. Da würde die Angabe, dass sie aus dem Morgenland bzw. aus dem Osten kamen, ja durchaus auch stimmen. Offen wäre allerdings in dem Fall, weshalb er sich für einen neuen König der Juden interessieren sollte. Aber auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass diese Magier symbolisch für die Welt der Heiden stehen. So, nebenbei, Psalm 72, lest das mal zu Hause. Da wird es auch schon prophetisch angekündigt, dass alle möglichen Könige, unter anderem aus Saba und Seba, ihr Gold dem König bringen. Die Magoi folgen also dem Stern, der über dem neugeborenen König zum Stehen kommt. Das heißt, Priesterkönige aus aller Welt kommen in Übereinstimmung mit den Prophezeiungen des Alten Testaments, um den neugeborenen König anzubeten, ihm zu huldigen und ihn zu segnen. Über die mögliche Herkunft haben wir nachgedacht. Nun die Frage, wohin gehen sie dann? Zunächst nach Jerusalem. Die Wikipedia schreibt über unseren Bibeltext unter anderem, in den Versen 3 bis 8 kommen die Magier zuerst nach Jerusalem, dem als Hauptstadt naheliegenden Geburtsort eines neuen Königs der Juden. Hier wird die Reaktion der politischen und religiösen Aristokratie auf die Geburt des Messias geschildert. Sie erschraken, heißt es dann. In Vers 8 beauftragt Herodes diese verdächtigen Gestalten dann sogar zurückzukehren und ihm genau den Aufenthaltsort des Kindes zu verraten. Eine Vorbereitung der Erzählung vom Kindermord in Bethlehem. So weist Matthäus bereits in der Einleitung des Evangeliums auf das zentrale Motiv der Ablehnung des Messias durch sein eigenes Volk hin. Hingegen sind die Heidenvölker, repräsentiert durch die Magier, noch vor Israel zum Glauben an Jesus als den Messias gelangt. Ihre Huldigung und ihre Geschenke nehmen die endzeitliche Völkerwallfahrt vorweg. Soweit die Wikipedia. Man muss dabei allerdings bedenken, die ersten Jünger Jesu waren alles Juden. Und es waren nicht bloß die 12, das waren schon bald Tausende. Also so, das ganze Volk lehnt ihn ab, stimmt so auch nicht wirklich. Gut, wie ist das heute? Die Magier haben ihn gesucht, zunächst mal in Jerusalem. Wo suchen wir den Erlöser der Welt? Auch bei den Mächtigen und Reichen dieser Welt? Die Magoi also kommen in die Hauptstadt und merken da sehr schnell, zum einen, keiner hat sie da erwartet, obwohl es diese uralten Prophetien ja gab und gibt. Die Bewohner Jerusalems erschrecken über diesen Besuch der zu dem neugeborenen König will. Von einem neugeborenen König weiß man ja schließlich gar nichts. Und dann kommen sie da an den Hof dieses Königs Herodes und stellen sofort fest, der ist es nicht. Weder ist er neugeboren, noch passt er als Mensch zu ihren Erwartungen. Ja, am Königshof, da weiß man schon um Prophezeiungen des künftigen Königs und Erlösers, aber wo könnte der zur Welt gekommen sein? Wie sich herausstellt, weiß die religiöse Aristokratie Jerusalems darüber Bescheid, aber selber dorthin gehen, um sich zu vergewissern? Naja, also diese heidnischen Typen da, die von einem neugeborenen König reden, die muss man doch nicht ernst nehmen. Ernst nimmt das allerdings Herodes. Für ihn ist die Ankündigung der Geburt eines neuen Königs eine Bedrohung. Und das gilt durch die Jahrhunderte immer wieder. Die Mächtigen dieser Welt können mit diesem König nichts anfangen, beziehungsweise fühlen sich durch ihn bedroht. Oder wie sonst wäre die Verfolgung der Jesus-Nachfolger gerade in den Ländern zu erklären, deren Herrscher sich selbst als absolute Autorität verstehen. Wer sich selbst auf dem Thron Gottes wähnt, kann es nicht ertragen, wenn die Ankunft des wahren Königs angekündigt wird. Und so machen sich also diese Magier, dann diese Männer mit zweifelhaften religiösen Vorstellungen, diese Heiden, deren Glaube auf jeden Fall ein falscher sein muss, jedenfalls aus Sicht des religiösen Establishments, sie machen sich auf den Weg. Einige Zeit vorher war es ganz ähnlich, die Hirten. Ausgerechnet diese Parias, diese Ausgestoßenen der damaligen Zeit, hatten sich nicht nur auf den Weg gemacht, sondern auch allen, somit auch den religiösen Führern, von dem erzählt, was sie erlebt hatten. Das war inzwischen vergessen in Jerusalem. Okay, wir wissen, wer da kam. Wir haben uns damit beschäftigt, wo sie hingehen. Schauen wir uns mal die Geschenke an, die sie mitbringen. Auf den ersten Blick sind das ja ganz passable Geschenke. Auf jeden Fall, wenn man bei dem ersten, das genannt wird, hängen bleibt. Aber ich will das mal aus einem anderen, vielleicht überraschenden Blickwinkel betrachten. Gold wird als erstes genannt. Maria und Josef konnten das bestimmt bei der Flucht nach Ägypten gut gebrauchen. Aber was bedeutet es, dass die Magoi ihr Gold verschenken an den schon lange erwarteten Erlöser? Wir lassen uns ganz gern blenden von dem vordergründigen Glanz, der vom Reichtum dieser Welt ausgeht. Aber dieser Glanz hat eine Kehrseite. Finsternis in der Seele derer, die sich blenden lassen und in ihrer Gier immer mehr haben zu wollen, den Mitmenschen aus dem Blick verlieren. Es ist gut und befreiend, diese Finsternis abzugeben an den Befreier und Retter aus aller Gebundenheit. Die Magoi waren wohl froh, diese Kehrseite ihres Reichtums endlich loswerden zu können. Weihrauch, nehme ich mal als Symbol für religiösen Betrieb. Den hatten die Magoi in Jerusalem auch gesehen und sie hatten ja selber ihre jeweils eigenen religiösen Vorstellungen und Weltbilder mitgebracht. Und all diese Rituale hatten ihre Sehnsucht nicht gestillt. Sonst hätten sie sich wahrscheinlich gar nicht auf den Weg gemacht. Und jetzt geben sie das alles ab an den Heilern der Welt. Weil der ihre Sehnsucht stillt. Das dritte Geschenk, Myrrhe. Myrrhe ist eine bittere Medizin. Bitter ist auch die Erfahrung von Einsamkeit, Depression und Angst, Ablehnung. Man könnte die Aufzählung ziemlich lange fortsetzen. Und wer von uns hat noch keinerlei bittere Erfahrungen machen müssen in seinem Leben? Hoffen wir, dass unsere Kinder und Enkel noch nicht so viele gemacht haben. Das irdische Leben dieses neugeborenen Königs wird auf bittere, aber heilsame Weise enden. Heilsam für jeden, der sich zur Nachfolge Jesu entscheidet. Heilsam aber über die individuelle Ebene hinaus, für ganze Völker, ja für die ganze Welt. In der Predigt am 24. Dezember im 18 Uhr Gottesdienst hat unser Pfarrer Johannes Gerhard von Dunkelheiten gesprochen in uns, die wir so gern verstecken. Vor uns selber und erst recht vor anderen. Und wir sind gut in diesem Verstecken. Auch vor uns selber. Und solange es nur Gedanken sind, lässt sich's ja auch gut verleugnen. Aber so manchmal kommt die Finsternis dann doch zum Vorschein. Zum Glück nur selten so extrem wie damals bei Kain, der sich von seinem Neid dazu verleiten ließ, den Bruder zu erschlagen. Und was das Verstecken betrifft, nicht wahr? Manchmal kann man es ja auch so hindrehen, dass der andere, die andere, selber dran schuld ist. Mir blieb ja doch gar nichts anderes übrig. Aber Jesus lässt keinen Zweifel zu. Matthäus 5, Vers 22. Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Oder noch heftiger, Markus 7, Vers 21 und folgende. Von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus die bösen Gedanken. Und dann wird da so allerlei aufgezählt, was wir, solange es Gedanken sind, gern verstecken. Dass sowas in unserem Herzen drin ist. Das ist unangenehm. Das wollen wir, das will ich nicht wahrhaben. Das ist gut, wenn ich das verstecken kann. Ich will ja nicht, dass jemand das von mir weiß. Aber nur, wenn wir uns dem stellen, können wir es auch loswerden. Erinnern wir uns an die Geschichte von Hagar, der Magd Sarahs. Im ersten Buch Mose, Kapitel 16 und in Kapitel 21 wird uns ihre Geschichte erzählt. Hagar, ein junges Mädchen, von Sarah und Abraham als, wir würden heute sagen, Leihmutter, missbraucht. Sie, die Sklavin, hat hatte ja gar keine andere Wahl. Sie konnte nicht Nein sagen. Schon vorher war ihr Verhältnis zu Sarah wahrscheinlich nicht unbedingt das Beste. Dann, schwanger geworden, hatte sie gedacht, dass sich ihre Situation jetzt bessern würde. Und dann hatte es hässliche Szenen gegeben zwischen ihr und ihrer Herrin. Und dann musste sie die bittere Erfahrung machen, dass sie dem Vater ihres Kindes nichts bedeutet. Nur an dem Kind ist er interessiert. Und das Kind gilt ja juristisch gar nicht als ihr Kind. Vor den Schikanen Sarahs geflohen, hat sie dann in der Wüste eine Begegnung mit Gott. Sie, die sich zu Recht unterdrückt und missbraucht fühlt, macht hier die für sie überraschende Erfahrung. Da gibt es einen, der mich sieht, so wie ich bin, mit allem, was mir auf dem Herzen liegt. Und der mich trotzdem so annimmt, wie ich bin. Das gibt ihr die Kraft, zurückzugehen in Verhältnisse, von denen sie vorher gedacht hatte, diese Demütigungen ertrage ich nicht länger. Sie, die Sklavin, hat das als Befreiung erlebt, obwohl sich an ihrer Situation als Sklavin nichts ändert. Zurück zum Geschenk der Magoi. Dem Kind wird hier geschenkt, die Finsternis der Habsucht und Gier, die Leere religiöser Betriebsamkeit, die Bitterkeit unerlöster menschlicher Existenz. All das, was wir so gern vor uns selber und erst recht vor anderen verbergen und was uns gerade deshalb das Leben so schwer macht. Jedes andere Kind wäre an dieser Last zugrunde gegangen. Dieses Kind blickt den Magoi und uns unbeschwert ins Herz und lädt sie und uns alle dazu ein, befreit von dieser Last, weil er es getragen hat, ihm nachzufolgen. Tja, und dann nach dieser Besuch hört ja irgendwann dann auf, die Magier aus dem Morgenland hatten tatsächlich eine Begegnung mit dem neugeborenen König erlebt, dem König, bei dem sie das alles zurücklassen konnten, was sie bis dahin gebunden hatte und der aller Welt zum Segen werden würde, dem König, der der Welt Gerechtigkeit bringen würde. Nach dieser Erfahrung konnten sie zurückkehren in ihre jeweiligen Verhältnisse, in innerer Freiheit und der Gewissheit, dass Gott das, was er begonnen hat, nämlich meine Erlösung und die der ganzen Welt, auch zum Ziel bringen wird. Der biblische Text erzählt dann nichts mehr davon, wie es mit diesen Magiern weiterging. Wie aber geht es mit dem Kind weiter? Wenn man weiterliest, könnte man auf die Idee kommen, dass dieses Kind sich wohl dachte, Überraschungsbesuche zu machen, ist eine gute Idee. Ich will mal nur einen herausgreifen. Er geht da zum Beispiel eines Tages ganz gezielt in Jericho zu einem Baum, stellt sich drunter, schaut hoch und sagt, Zachäus, komm runter, dich will ich besuchen. Ich wette, damit hatte Zachäus nicht gerechnet. Jesus liebt es anscheinend, Überraschungsbesuche zu machen. Und dieser Zachäus, der war jedenfalls begeistert. Es gab da auch welche, die waren nicht so begeistert, dass er zu dem ging. Aber er war begeistert und hat seine Kollegen dazu eingeladen. In Offenbarung 3, Vers 20 steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und für manchen, wo er da so anklopft, ist das ganz überraschend. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das heißt, die Erfahrung, die Zachäus machte, kannst auch du machen. Lass ihn ein in dein Leben, sofern du das nicht sowieso schon getan hast. Überlasse ihm alles, auch das, was dich belastet. Dann machst du die gleiche Erfahrung wie damals Zachäus. Die Geschichte steht in Lukas 18 nebenbei. Dann gilt auch für dich, was Jesus damals über Zachäus sagte. Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Heil. Heilung all dessen, was da an Ungutem da ist. Ich sagte, Jesus liebt es anscheinend, Überraschungsbesuche zu machen. Immer wieder überrascht er uns mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart und mit seinem Segen. Mit seinem Segen. Rechne in dem vor uns liegenden Jahr 2025 mit Überraschungsbesuchen von Jesus. Amen.